Zuerst mal ganz, ganz herzlichen Dank für die große Geldgabe, die ihr mir gegeben habt für die Missionsarbeit in Frankreich. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin getroffen von dieser großen Summe, die zusammengetragen worden ist. Danke sehr. Das Geld wird gebraucht für dieses Evangelisationsteam, für diesen Sommer, der vor uns ist. Herzlichen Dank dafür. Mit den Gesprächen von gestern Nachmittag war es ja klar, dass wir heute Morgen irgendwie einsteigen in die Seelsorge. Was ist Seelsorge? Weil wir eigentlich alle als gläubige Christen, als Männer und als Frauen einen Dienst haben bei unseren Brüdern, für die Brüder, bei unseren Schwestern, für die Schwestern, dass jeder dem anderen helfen kann, in der Nähe Gottes zu leben und die Freude, der Frieden immer größer bekommt, in der Gemeinschaft mit Gott zueinander helfen. Was wollen wir eigentlich mit Seelsorge? Es tönt so groß, das Wort, ne? Seelsorge. Wir wollen den Menschen eine Hilfe bringen, dass die Menschen ihres echte Problem erkennen können, denn wir haben immer Schwierigkeit selber, eigentlich unser Problem objektiv zu sehen oder zu erkennen, indem dass ein Mensch von seinem Problem oder von seiner Not spricht, gibt ihm die Möglichkeit, selber schon mehr Klarheit zu haben über das, was er erlebt, weil er es aussagen muss, ausdenken muss und sagen muss und so sagen muss, dass er einen anderen verstehen kann. Und wir wollen den Menschen die Möglichkeit geben, die guten Antworten zu finden. Für mich ist das ein wichtiger Begriff von der Seelsorge, also die Definition von der Seelsorge. Wir wollen nicht einfach immer die Antwort geben. Es ist normal, dass man einem Baby etwas Fertiges gibt, das weiß noch nicht, was es genau braucht. Aber es ist abnormal, wenn ein Kind ein paar Jahre alt ist, dass man ihm nicht hilft in seiner Denkart, um selber etwas zu finden, eine Lösung zu finden. Und wenn wir möchten, dass andere Christen erwachsen werden in ihrem Glauben, dann wollen wir ihnen helfen, nicht so, dass sie von uns abhängig werden, ja nicht, aber dass sie von Gottes Wort, von der Bibel abhängig sind und bei Gott die Antwort auch suchen. Durch unsere Probleme im Leben und Nöte im Leben will uns Gott helfen, dass wir mehr mit ihm sprechen und dass wir selber auch suchen. Darum in der Seelsorge sage ich auch meistens den Leuten, in welchem Kapitel eine Antwort von der Bibel, in welchem Kapitel ein Gedanken antworten könnte, dass sie nicht schon den Vers wissen, sondern den ganzen Kapitel lesen müssen und selber denken müssen und selber überlegen, was ist da drin, was mir da helfen kann. Also jede Seelsorge, die biblisch ist, soll Gottes Wort in das Denken des Menschen hineingeben. Das heißt, mit dem, dass du die Bibel liest, wird dein Gedankengang geändert, deine Art geändert und dein Verlangen ist immer mehr größer so, dass du betest und dem Herrn anflehst und fragst, Herr, schenke mir, dass ich denken lerne, wie du denkst. Und diese Denkart ist markiert von Gottes Wort, von der Bibel. Also welche Ziele konkret hat der Seelsorger? Was ist seine Aufgabe? Ich spreche jetzt nicht von Seelsorger, so einen Dienst, der einfach Seelsorger ist, sondern von uns, unter uns. Wir sind alle Schafe, aber wir sind als Schafe immer Schafe, die Hilfe bringen einem anderen Schaf. Ne? Wir haben einen einzigen guten Hirte, das ist der Herr Jesus. Und es gibt bei uns Schafe, solche Schafe, die mehr Erfahrung haben, die besser wissen, wo das gute Gras ist, die schon genau den Platz kennen, die nicht mehr überall suchen müssen. Sie wissen, wo dieser Platz in der Bibel ist, wo besonderes Gras ist für diese Nährung. Und weil wir diese Freude haben, unterwegs zu sein und verschieden zu sein, auch in unserem Wachstum, können wir einander helfen. Aber was sind die Ziele der Seelsorge? Was ist eigentlich die Aufgabe? Erstens, die erste Aufgabe ist, wir möchten gerne, dass die Gläubigen, das ist unser Ziel in der Seelsorge, dass die gläubige Zeugen Jesu werden. Das ist ein ganzer Weg, denn um Zeuge zu sein von seinem Glauben, muss man schon selber die Glaubensgrundlage haben und selber auch von sich selber wegschauen auf das, was andere brauchen. Ihr kennt den Text Johannes 3,16, brauche ich wahrscheinlich nicht zu öffnen. Kennt ihr auch 1. Johannes 3,16? Ist leicht zum Behalten, ne, die zwei Stellen. 1. Johannes 3,16, wer will es laut sagen? Nicht alle miteinander, bitte. Schade, ist alles Deutsch, da kann ich nichts sagen. Ich fahre nicht. 1. Johannes 3,16. Es ist einfach der nächste Vers von Johannes 3,16. Darum haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Johannes 3,16 ist, er hat das Leben für uns gegeben. 1. Johannes 3,16, wir sollen, weil wir erkannt haben, dass er sein Leben für uns gegeben hat, geben wir unser Leben für die Brüder. Das zweite in der Seelsorge ist, dass wir ermöglichen wollen, helfen, dem anderen Christen helfen wollen, frei zu werden von der Sünde, dass wir ihm helfen wollen, dass er Buße tun kann und dass er die Gnade Gottes akzeptieren kann. 2. Korinther 5,19. 2. Korinther 5,19. Eine Klammer. Ist jemand hier, der ziemlich gut Französisch kann?
Beate, meine Frau.
Denn da gebe ich noch ein paar Gedanken von meinem Seelsorgekurs, der so etwa 70 Seiten hat, aber ich kann das dann lassen, nur es ist nicht auf Deutsch, ne? Es ist Französisch. Aber wenn ihr dann das brauchen könnt, natürlich kann ich, ich habe meinen Schlüssel da, wenn einer einen Laptop hat oder so, kann er es mitnehmen. Ne? Okay. Also 2. Korinther 5,19. Kann jemand lesen, 18 und 19, ganz laut und deutsch, bitte?
Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Übertretungen nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung.
Ja. Also unser Dienst als Christ ist ein Dienst der Versöhnung. Wir bringen in die Welt die Versöhnung von denen, die verloren sind durch Christus. Und unter uns, Brüder und Schwestern in der Gemeinde, haben wir den Dienst der Seelsorge, der Dienst der Versöhnung, wo wir eigentlich Friedensstifter sind, aber durch dem, dass Sünde in Sünde genannt wird und dass Vergebung da ist und Gnade. Seelsorge ist Versöhnung hineintragen in die Gemeinschaft. Drittens, das Dritte in der Seelsorge ist, dem Gläubigen zu helfen, meinem Bruder zu helfen, dass er in seinen Beziehungen in der Gemeinde Licht und Versöhnung auch hineinträgt, dass er im Lichte Gottes lebt. Ich stelle ja von Matthäus 6, 11 bis 15, das ist das Gebet der Vater unser oder unser Vater, weiß nicht mehr genau, wie es das sagt, aber in diesem Gebet wissen wir, dass wir vergeben sollen und dass der Herr uns vergibt, so wie wir den anderen vergeben. Und die Seelsorge ist auch, dem Bruder die Möglichkeit geben, den Weg zu öffnen, um zu vergeben. Es ist interessant, dass der Paulus im 2. Korintherbrief, als nach dem ersten, den ich gearbeitet habe, kommt ja auf diesen zweiten, und der zweite Korintherbrief, da waren verschiedene Situationen geklärt in der Gemeinde, haben manche Buße getan über Sünden, andere noch nicht, nach diesem Brief, und die Sünde getan hatten, haben das den Ältesten gesagt, oder den Brüdern gesagt, und um Buße getan, aber sie wollten auch sie ihre Stellung in Ordnung bringen mit dem Paulus. Nur der Paulus, der Apostel, war nicht da, hatte kein Mail, kein Telefon, es war schwierig, ihn zu treffen, der Paulus. Und als er schrieb in 2. Korinther am Anfang, sagte er, wenn ihr in der Gemeinde vergeben habt, habe ich auch vergeben. Denn ich weiß, was die Pläne sind vom Teufel, schreibt er hin. Das heißt, wir wissen genau, dass die Pläne vom Feind in der Gemeinde, einer von den großen Plänen, der hat, ist, dass die ganze Vergebung immer sehr kompliziert wird. Dass man nicht mehr weiß, ist das jetzt eine ehrliche Buße, eine unehrliche Buße, eine richtige Vergebung, eine halbe Vergebung. Muss ich das jetzt einem sagen oder drei sagen oder vor der ganzen Gemeinde sagen? Was soll das alles? Ja? Und der Feind möchte gerne, dass alles das kompliziert wird. In der Seelsorge öffnen wir die Bahn zur Vergebung. Einem anderen zeigen, wo eine Sünde ist, ist nicht etwas, wo man zeigt, indem dass man das, der andere das Gefühl hat, ich suche etwas Schlechtes bei ihm. Sünde zeigen heißt, der Weg öffnen zur Gnade. Sünden heißt, das helfen, in das Licht zu kommen, dass endlich auch er frei ist davon. Dass er auch wieder Freude hat in seinem geistigen Leben. Und wenn du irgendwo von jemand angesprochen bist über eine Sünde, ist es nicht, dass man dir zeigen will, dass das schlecht ist, sondern man will dir zeigen, von dem kannst du lassen. Es gibt die Gnade, das Blut Jesu genügt. Du kannst von dem frei werden. Du kannst frei in diesem Leben sein, frei von der Sünde. Seelsorge soll helfen, indem das Sünde gezeigt wird im Geist vom Tröster, vom Heiligen Geist. Nicht im Geist vom Ankläger, vom Feind, sondern im Geist vom Tröster, wo man Trost bringt, komm doch zurück, komm zurück ans Kreuz, komm doch, die Vergebung ist da für dich, gib's doch einfach zu, komm zurück, die Gnade genügt auch für dich. Das vierte in der Seelsorge ist, dass wir möchten gerne, dass jeder die Freiheit kennt, die man in Christus hat. Frei sein, das Gute zu tun. Frei sein, dass man nicht mehr leben braucht, wie die Welt lebt. Das ist so eine Sklaverei, wenn man leben muss und sich anpassen muss. Und wenn man frei sein kann in Christus, wo man das Gute, das Gute tun kann, ist das also so eine große Freiheit. In Epheser, ich hoffe es finde, ich glaube Kapitel 4, Epheser Kapitel 4, da steht in Vers 17, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Was da interessant ist, im Vers 17, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt. Vom Griechischen kann man es auch ausleiten und ableiten und sagen, dass nicht mehr wandeln sollt. Ihr braucht nicht mehr so zu wandeln. Denn das Wandeln sollen, hat man das Gefühl, es ist eine Befehlsform, aber es ist eigentlich eine Form der Befreiung, zu sagen, jetzt brauchst du nicht mehr so zu leben wie die anderen. Die falsch denken. Brauchst nicht mehr. Bist frei geworden. Und nachher zeigt dann, im Epheser 4 zeigt dann nachher die Verse nachher, zeigt Paulus, wie das ganz konkret aussieht. Das werden wir wahrscheinlich dann noch anschauen. Die Freiheit kennen. Wir möchten gerne in der Gemeinde, dass jeder diese Freiheit kennt, mit Christus zu leben und einfach in dieser Gemeinschaft mit ihm zu sein. Das fünfte. Seelsorge bringt Trost. Dieses Wort kommt oft vor im Neuen Testament von Paraklesis, dass der Trost oder der Tröster da kommt, wird gebraucht für den Heiligen Geist. Er bringt Trost und Seelsorge soll Trost bringen. Wenn du mit Leuten sprichst über Schwierigkeiten, über Probleme, die da sind, über Sünde, wenn du weggehst, nach dem Gespräch, sollten sie eigentlich Trost empfinden. So wie der Hirte mit den Schafen. Trost soll bleiben. Es bleibe nicht immer Lösung. Man hat in der seelsorgerlichen Sorge nicht immer alles verstanden. Es bleiben oft viele Fragen. Aber in der Seelsorge, in der Haltung der Liebe, bleibt Trost und bleibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für mich. Es gibt Hoffnung für dich. Wir werden aus diesem Problem herauskommen. Wir wollen miteinander diesen Weg überlegen, bedenken, beten und Gottes Wort nehmen als Hilfe dazu. Philipper 2,2. Ich lese von Vers 1. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herrlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtiger Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer der andere höher als sich selbst. Wenn wir in der Seelsorge einen Dienst suchen, wo wir etwas sein können, dann können wir keine Seelsorge treiben. Sich um andere kümmern, ist nicht einen Weg suchen. Ist nicht etwas suchen, wo man den Gedanken hat, ich kann doch helfen, ja? So schlecht bin ich jetzt auch wieder nicht, ne? Seelsorge ist eigentlich das, dass wir vom Ehrgeiz weg sind, von der Selbstsucht weg sind, sondern in der Demut dem Herrn fragen, Herr, hilf mir, dass ich auf meinem Weg von meinem Bruder eine Hilfe sein kann, ein Trost sein kann, Licht hineintragen kann, dein Licht hineintragen, dass er leben kann. Trostbringend. Sechster Punkt. Seelsorge ist die Lasten von den anderen ernst nehmen und mittragen. Das ist Galater 6. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Übertretung übereilt würde, so helft ihn, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Wenn ein Mensch zum Gleiten kommt, zum Übertretung kommt, übereilt wird von der Sünde, ich finde das so gut gesagt, übereilt, wie es hat mich überrennt, verstehst du? Wie manchmal im Leben gehen wir in eine Sünde hinein, weil wir überrascht worden sind, überrennt davon. Und wir haben nicht mal die richtige Zeit gehabt und den Reflex gehabt, und Nein zu sagen und Stellung zu nehmen, schon sind wir drin. Ja? So geht es mir in den Gedankengang. Plötzlich, bums, sitze ich wieder drin in einem falschen Gedanken. Und wenn man sieht, dass jemand übereilt worden ist in eine Übertretung, so helft ihn, die ihr geistlich seid. Und wir helfen mit dem Hammer, nein, nicht genau, Geist der Sanftmut, helft ihn wieder zurecht. Im Griechischen und das ist dann auch im Französischen, finde ich schöner übersetzt, aber das ist mein Problem, ins Französische. Ne? Aber das Zurechthelfen ist das Wort, das eigentlich heißt, von unten nach oben stoßen, weil er zu schwer ist. Weißt du, wie zum Beispiel, wenn du einen Äpfelbaum hast und die Äste voller Äpfel sind, dann nimmst du die Dinger, wie heißt man das? Stützen so, ne? Da sitzt du nicht auf den Ast und sagst, jetzt ist bald die Ernte, Mann, ja? Nein, dann nimmst du Stütze, dass der Ast nicht bricht. Ja? Und Seelsorge ist auch von unten kommen und nach oben stoßen. Ja? Die Last nehmen ist, die Last kannst du nur nehmen, wenn du von tiefer kommst, um hochzustoßen. Wenn du von oben kommst, der bricht der Ast. Ja? Du musst von unten kommen. Und genau das ist in diesem Wort, ist das wieder zurechtbringen, ist wieder, hilf ihn wieder zu, gegen oben, gegen, ja, stoß ihn, nimm ihn so die Last weg, dass er wieder nach oben geht. Und dann steht, und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Ich glaube nicht, dass in diesem Text meint, oder vielleicht auch meint, ich habe ja nicht unbedingt recht, aber vielleicht auch meint, dass man nicht in diese Sünde hineingeht, wo er drin ist. Aber ich glaube, dieser Text mit dem Kontext nachher, mit dem was steht nachher, ist vielmehr, dass wenn man Hilfe bringt, dass man nicht in die Sünde fällt, dass man sich wichtig nimmt, weil man Hilfe bringt. Wenn du merkst, dass der andere Lasten hat und du ihm helfen kannst, dann pass auf beim Helfen, dass du nicht auch in eine Versuchung hineinfliegst. Dass du genau weißt, wenn deine Hilfe positiv war, kam sie von Gott. Du warst schon Diener dabei. Du warst schon gehorsam dabei. Das ist wunderbar. Das ist Segen. Denn in der Schrift steht immer wieder ganz klar, wenn man gehorsam ist, dann segnet Gott. Das ist so wunderbar. Und Segen ist ja die Nähe Gottes haben. Größeres gibt es ja nicht als die Nähe Gottes. Stell dir mal vor, bei ihm zu sein, in seiner Nähe zu leben. Und Gehorsam führt uns immer in seine Nähe, in den Segen Gottes hinein. Also lassen, mittragen, zurechtbringen, helfen, das war der sechste Punkt. Siebte in der Seelsorge. Seelsorge ist warnen, warnen und zugleich trösten. 1. Thessaloniker 5, 14. 1. Thessaloniker. Thessaloniker 5, 14. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Das ist ein ganzes Programm, ne, in einem Vers. Ne? Ganzes Programm. Verwarnt die Unordentlichen. Es gibt viel Segen verloren wegen Unordnung im Leben. Es gibt viel Kraft verloren wegen Unordnung. Es gibt viel Zeit verloren wegen Unordnung. Es gibt viel Müdigkeit in der Unordnung. Und wir brauchen wirklich einander zu helfen, dass wir ein geordnetes Leben haben, wo wir endlich die Freude haben, die Prioritäten, die wir so gerne leben würden, endlich leben können. Das ist immer etwas von der großen Schule. Wir hatten ja durch die Jahre, die 30 Jahre, immer Praktikanten bei uns. 17 davon sind jetzt Missionare in verschiedenen Kontinenten, Ländern. Und die waren 2 Jahre neben uns, also mitgearbeitet, mitgelebt. Und es ist so toll, wenn man sieht, so wunderbar, wenn man sieht, wie ein Leben in eine gewisse Ordnung hineinsteigt. Ich hatte die große Freude, Mitarbeiter zu haben von verschiedenen Kulturen, von verschiedenen Hintergründen, solche, die absolut nicht aus einer Familie kamen, wo Glaube war, solche, die befreit worden sind von Rauschgift und so, Missionare geworden sind, die total von ihrer Kindheit nur Leiden und Schwierigkeiten erlebt haben und Ungerechtigkeit. Und wie da bei jedem auf ein anderes Maß das Leben durch die Gemeinschaft mit Christus und mit den anderen in eine Ordnung hineinkommt, ist etwas ganz Schönes zu sehen. Aber wie es auch Tränen gibt immer wieder in der Gemeinschaft, wo einer die Ordnung gerne hat, aber die Unordnung kommt immer wieder. Und wo er so Mühe hat damit, dass es wieder da ist. Und jetzt bin ich wieder da reingefallen und wieder das. Und Seelsorge ist dann da, wo Unordnung ist, immer wieder Ermahnung, die zur Gnade führt. Fang nochmal an, du. wir machen es wieder miteinander. Fang nochmal an. Geh nochmal weiter. Wir werden das Ziel erreichen. Vielleicht nur eine Geschichte zwischendurch. Einer von meinen Mitarbeitern, der ist jetzt Pioniermissionar, der kam so von der weichen Welle, die rosaroten, so weißt, die Männer, die so die Füßchen nicht so richtig, weißt, so, ja, und die Mühe haben, zum etwas in die Hand zu nehmen und so. Und er hat sich bekehrt. Bevor er sich bekehrt hat, bin ich spazieren gegangen im Wald mit ihm und habe ihm gesagt, du, ich habe dir einen Vorschlag. Du könntest einfach Christ werden. Das war ein Vorschlag. Und der andere Vorschlag, dann habe ich gesagt, das wäre einfach, kommst du in die Gemeinde und machst, ja. Und ich hatte schon erklärt, wie man zu Jesus kommen kann. Und ich habe gesagt, ich habe aber einen anderen Vorschlag für dich. Du könntest Jünger Jesu werden. Da müssen wir miteinander Zeit nehmen, die Bibel besser kennen. Und wir würden einander helfen, dass wir leben, ein Leben führen, das Gott gefällt. Aber natürlich, es wird nicht immer einfach sein. Da muss den Willen einsetzen. Ich weiß nur, wir haben im Wald spaziert und ich sage ihm da, Jünger werden, ja. Er war da. Ja. Okay. Innerlich habe ich gedacht, Herr, hilf mir, wenn er jünger sein will, dass meine Nerven nicht durchbrennen. Ne? Und er hat mir keine Antwort gegeben, habe gesagt, das andere sage ich gar nicht. Da habe ich gesagt, verloren bleiben, wie du jetzt bist, das ist ja kein Leben. Ich habe nur zwei Vorschläge. Christ werden oder jünger Jesu werden. Ja. Da habe ich ihm gesagt, wenn du etwas von beiden willst, dann telefonier doch bitte. Und dann hat er telefoniert, weil als ich nicht zu Hause war, ein paar Tage später, dann hat der Ursula gesagt, ist Daniel nicht da? Nein, er ist nicht da, ich weg. Ich möchte jünger werden. Das war ein Problem, ne? Ich hatte der Ursula nichts gesagt, also kommunikationsschwach, ja. Okay. Ich hatte nichts gesagt. Und okay, dann hat sie einfach aufgeschrieben, okay, ich sag ihm dann, wenn er kommt. Ne? Und da habe ich ihm mitgenommen, er hat mitgemacht, wirklich reden. Ich war noch im Beruf, er saß so an einem Arbeitsplatz, wo man schauen muss, wie die Zeiger drehen von der Uhr. So weiß ich, bis dass man wieder rausgehen kann aus der Arbeit. Und dann kam er eine Zeit zu uns. Und dann war er unterwegs in einer Reise im Zug und saß in einem Coupé, sagt man Coupé, in einem Waggon, ja, so, saß da drin und auf der anderen Seite saß ein älterer Mann und der hat angefangen, ein Zeugnis zu geben von Christus und der andere hat gesagt, ja, ich bin auch Christ und so, hast du den Heiligen Geist schon bekommen? Hast du das Zungenreden? Ne? Und der Schiele heißt Schiele, wusste nicht genau, ne? Und der andere, ohne zu fragen, hat ihm die Hände aufgelegt und gebetet mit dem Schiel. Und der Schiel hat Zungenreden bekommen. Kam er nach Hause und hat beim Beten, normalen Beten, ich wusste nichts davon, beim normalen Beten hat er angefangen, Zungen zu reden. Ne, so. Und habe ich gesagt, wo ist jetzt das wieder aufgefangen? Das Ding, ne? Und dann hat er mir erzählt. Und plötzlich hat er ganz plötzlich die ganze Heilsgewissheit verloren. Und es kam so schlimm, dass er ums Haus herum ging und dass er überall ums Haus herum, so wie bei manchen Wallfahrtsorten, überall angehalten hat, auf die Knie gegangen ist und gebetet hat, dass der Teufel aus dem Haus ausgeht. Ne? Ganz extrem. Und er sollte eigentlich mit mir dann in die Evangelisation gehen und weitergehen in seinem Leben. Und dann hat mir ein anderer Missionar gesagt, du, den Schild musst du nicht behalten, der muss ins Spital, das ist ja total daneben. Ne? Und da habe ich dem anderen Missionar gesagt, du, naja, so entweder der Schild und ich, wir bleiben zusammen oder nichts, aber Gott kann nicht, das muss eine Lösung geben. Und da habe ich ihn gefragt, du Schild, bist du bereit, dass ich bete mit dir und einfach sage, wenn das, was du bekommen hast, nicht von Gott ist, muss es weg sein. Und wenn es von Gott ist, kann ich dich heilen. Und dann habe ich mit ihm gebetet und von dem Moment an hat er kein keine Zungenreden mehr gehabt und war wieder frei. Jetzt ist er verheiratet, hat haben 5 Kinder und ist Missionar mit einem Team in Nordfrankreich. Das sind jetzt 15 Jahre später. Ja. Okay. Aber nur zum Sagen, wie es so wichtig ist, dass ein Jünger getröstet wird, mitgehen, Lasten tragen, wenn auch Situationen da sind, wo du gar nicht erwartest. Wo Sachen passieren können, weil der Feind so schlau ist, Sachen passieren können, wo plötzlich jemand, der ein Diener für den Herrn sein soll, plötzlich so zerschlagen wird oder weg, wo der Feind versucht, wegzunehmen. Ich sage nicht damit, dass alle Zungenreden vom Teufel sind. Ich muss jetzt keine Schlüsse ziehen von dem. Das Achte in der Seelsorge ist, einander ermahnen, zurechtweisen und erziehen. Gehört auch dazu. Erziehen. Du weißt, dass Erziehung ist etwas, wo man am meisten Geduld lernt. Weil man x-mal dasselbe sagen muss im Leben, in der Erziehung. Aber Erziehung ist auch etwas, wo man hilft zum Gehorsam. Ich hoffe, dass du das auch mit deinen Kindern dann machst, mit deinen Kleinen, dass wenn sie gehorsam sind, dass du sie auch auf die Seite nehmen kannst und sagen, du, das hat mich jetzt erfreut, wie du da so schnell gehorsam warst. Denn das wird dir eine ganz, ganz große Hilfe sein in deinem Leben. Das ist jetzt toll. Und nicht nur immer ihm sagen, wenn er ungehorsam ist. Die Seelsorge ist dasselbe. Wenn wir die Gemeinschaft miteinander haben, wo wir einander sagen können, was uns erfreut beim anderen, dann haben wir nicht oft Probleme, wenn wir auch einander sagen, was uns nicht erfreut. Oder da, wo zu ermahnen ist. Wir haben in einer der Gemeinde einen Bruder, den ich der Bulldozer nenne. Ja. Er hat es gerne. Ne? Nur wenn der Bulldozer in die Evangelisation geht, und er hat schon verschiedene Leute wirklich zum Glauben geführt, Gott braucht ihn wunderbar. Aber wenn der Bulldozer in die Evangelisation geht, da wissen die Leute, sie sind in der Hölle. Ne? Das ist ganz klar. Und er ist wichtig, der Bulldozer. Ja? Und wenn er dieser Bulldozer reingeht, ich hab ihn immer wieder bei mir, er ist jetzt schon 70 Jahre alt, der Bulldozer, er hat sich bekehrt in den Vogesen, ganz am Anfang von meinem Dienst hat er sich bekehrt. Es war so ein richtiger Schläger, der, ja, okay, und hat so weitergemacht. Und ich habe immer gesagt, wenn der Bulldozer einen Besuch macht, muss sein Bruder Krankenwagen der zweite Besuch machen. Nur, der Bruder Krankenwagen der Bruder Krankenwagen muss ein volles Jahr haben zum Bulldozer. Und ich sage, ja, wissen Sie, er hat einen 500 PS Motor, er ist halt mal so, ne, nicht viel abgeschliffen, ne? Ja, okay, ne? Nein, dann mache ich Besuch und sage, das ist mein Bruder. Ich finde ihn so toll, wie Jesus ihn geändert hat. Habt ihr gemerkt? Er ist überzeugt. Ja, habe ich gemerkt. Das ist ja das Wichtigste. Er ist überzeugt davon. Und was er gesagt hat, ist richtig. Ich gehe in die Hölle. Darf ich Ihnen sagen, wie man in den Himmel kommen kann? Das ist dann Blaulicht vom Krankenwagen. Ne? Wenn Orange Licht vom Bulldozer durchgegangen ist, braucht es Blaulicht vom Krankenwagen. Aber in der Gemeinde, wo er ist, haben viele nicht in ihrem Herzen eine totale Akzeptanz von Bulldozer. Denn sie finden ihn immer wieder sehr interessant. Und sie finden, er ist nicht richtig geistlich. Aber ich finde, er ist geistlich. Und wir haben dann Probleme miteinander. Dann hat er gearbeitet im Südfrankreich und ging in eine andere Gemeinde dort. Kein Wunder, habe ich Telefonanruf von den Ältesten bekommen, ob der richtig bekehrt ist. Bin ich in Südfrankreich gefahren, ich hatte anderes zu tun, und habe zu den Ältesten. Und habe ihnen gesagt, ja, dieser Dienst hat wahrscheinlich bei euch gefehlt in der Gemeinde. Ja, aber wir sind sonst in der Stadt anerkannt als Leute, die gut sind und so. Und jetzt ist der da und jetzt stört das ganze Bild von unserer Gemeinde, wird gestört, ja. Ja, aber sage ich Ihnen, dass das ein richtiges Bild ist der Gemeinde Jesu? Da haben sie angefangen zu da. Ne? War schwierig. Aber sie wollten nicht überzeugen davon, dass dieser Bruder nicht geistlich ist. Wir sind so verschieden, mit so verschiedenen Arten. Und Gott braucht jeden. Das finde ich wunderbar. Sonst wären wir ja nicht gebraucht, wenn es nicht für jeden wäre. Aber wir brauchen alle Erziehung von Gott. Und in der Erziehung lernt jeder Gehorsam. Einer muss Gehorsam lernen, um mehr Stellung zu nehmen. Ein anderer lernt Gehorsam, um mehr zu achten, was der andere begreifen kann und ertragen kann. Jeder lernt in dem, was er ist, auf dem Gehorsamsweg, und wir wollen einander helfen in der Seelsorge, dass wir auf dem Gehorsamsweg einander verstehen. Es wäre falsch, wenn ich jetzt als Krankenwagen sagen würde in der Gemeinde, alle müssen aussehen wie ein Krankenwagen. Ne? Die Gemeinde ist nicht ein Spital. Aber jede Kaserne hat ein Zimmer für die Verletzten. Die Gemeinde hat viele Soldaten. Und die Gemeinde steht im Kampf. Und im Kampf gibt es immer Verletzte. Und wir machen nicht ganz wie manche Armeen, wo die Verletzten einfach nicht mehr wichtig sind, sondern wenn Verletzte sind wir, haben wir Hirten, haben wir solche, die da sind, um in Realität den Verletzten zu helfen, dass sie bald wieder an die Front gehen können. Das Neunte, und dann machen wir die Pause. Neunte. Seelsorge ist auch Lehren mit Weisheit. Lehren mit Weisheit. Das heißt, jede Schwierigkeit von uns im Leben, deine Schwierigkeiten, meine Schwierigkeiten, jede Schwierigkeit wird zu einem Segen, einer Lektion, wo wir getröstet werden von Gott, wo die Brüder helfen, uns zu trösten. Und dieser Trost, du kennst 2. Korinther Kapitel 1, dieser Trost ist nur gegeben auch, oder ist gegeben, dass wir lernen, andere zu trösten. Vers 3, Kapitel 1, 2. Korinther, Brief. Gelobt sei der Gott, unser Vater, unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Das hilft dir enorm zu wissen, warum, sonst hast du immer die Frage, warum habe ich die Krankheit, warum diese schwierige Situation, warum bin ich so schwach? Dieser Text sagt, wozu? Wozu habe ich diese Schwere? Wozu habe ich diesen Kampf? Wozu habe ich diese Krankheit? Ich denke an manche Besuche, die ich im Spital gemacht habe, als ich 25 Jahre alt war, also vorgestern. Mensch, wenn ich an diese Besuche denke, dass ich diesen Leuten, den Kranken im Spital gesagt habe, die haben wahrscheinlich gesagt, der Junge, der spinnt total. Sie waren aber lieb, sie haben mir es nicht gesagt, dass sie da denken. Ne? Aber mit dem, dass ich mit der Krankheit zu tun habe und schon oft ein guter Kunde war im Spital, ja, sind die Krankenbesuche sind ganz anders geworden. Denn du bist anders, wenn du weißt, was es ist, ganze Nächte, wo du Schmerzen hast und nicht schlafen kannst, deswegen und so weiter, was da für Gedanken drehen. Du weißt, was für Kämpfe da drin sind. Du weißt beim Leiden, wie manchmal der Gedanke vom Selbstmord kommt. Und nicht nur bei den Heiden, auch bei den Christen. Du weißt, was für Kämpfe da drin sind. Du weißt, wie du dich fragst, welche Sünde habe ich denn getan, dass das sein muss. Obwohl es ein ganz falscher Gedankengang ist. Aber er ist doch da. Und du kennst diese Kämpfe. Aber warum das alles, Herr? Nein, nicht warum. Wozu? Wozu? Dass du andere trösten kannst, mit dem Trost, den du bekommen hast. Gott gibt die verschiedenen Möglichkeiten in unserem Leben, dass wir Tröster werden. Wie wenn wir Angestellte wären vom Heiligen Geist, versteht ihr? Der große Tröster. Angestellt von ihm, um Trost zu bringen in dieser Welt, um Trost zu bringen in der Gemeinde. Und jetzt mache ich Pause. Okay.